Deutschlandfunk. Der Tag.
Seit heute fließt kein Gas mehr durch die Nord Stream Pipeline. Wartungsarbeiten jeden Juli für ein paar Tage. Doch die große Frage ist, fließt es nach der Wartung wieder oder lässt Russland den Gashahn einfach zu?
Alles ist möglich, alles kann passieren. Es kann sein, dass das Gas wieder fließt, auch mehr als davor. Es kann sein, dass gar nichts mehr kommt. Und wir müssen uns ehrlicherweise immer auf das Schlimmste einstellen und ein bisschen für das Beste arbeiten.
Robert Habeck, Deutschlands Wirtschaftsminister, in entwaffnender Offenheit gestern bei uns im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Putin zeigt seine Folterwerkzeuge und das Land ist schon jetzt in heller Aufregung. Was schon getan wurde, um sich auf den Worst Case vorzubereiten, was jetzt dringend getan werden müsste und wo wir spät dran sind mit Blick auf den Winter, darüber spreche ich gleich mit einem Experten, und zwar Professor Andreas Löschel von der Ruhr-Uni in Bochum. Und außerdem schauen wir nach Nordsyrien, denn auch dort spielt Russland gerade eine unrühmliche Rolle. Es hat nämlich gestern per Veto weitere UN-Hilfstransporte in die Rebellenregion verhindert. Die Folgen werden Menschen wie Rima Ahmed Al-Rahmoun zu tragen haben.
Ich habe 9 Kinder, die ich versorgen muss. Wie soll ich sie ernähren, wenn die Hilfe nicht mehr kommt? Woher soll ich dann noch Medikamente bekommen?
Auch das also gleich Thema bei uns in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Montag, den 11. Juli 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Es ist schon bitter, ein bisschen entwürdigend fast, wie das ganze Land gerade davor zittert, wie weit Putin den Gashahn zu oder ein bisschen aufdreht wieder. Deutschland ist ein Gasjunkie auf Entzug und muss blöderweise einen Wirtschaftskrieg mit seinem Dealer führen. Ganz schlechte Voraussetzung für den kommenden Winter. Dröseln wir das mal auf, und zwar mit Professor Andreas Löschel, Energieökonom an der Ruhr-Universität Bochum. Er ist schon in der Telefonleitung. Hallo, Herr Löschel.
Hallo, Herr Main, grüß Sie.
Zunächst mal, es hieß ja immer, beim Gas gäbe es eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen Russland und Europa, beziehungsweise Russland und Deutschland. Mit anderen Worten, auch Russland braucht uns als Abnehmer. Ist das so noch zu halten, wenn man die letzten Wochen betrachtet?
Ja, das gilt prinzipiell natürlich schon. Ein großer Teil der russischen Exporte, die gehen nach Europa, also mehr als die Hälfte, immer noch auch in diesem Jahr. Das heißt, wir sind ein ganz wichtiges Exportland für Russland und das gilt immer noch. Wenn man sich fragt, was ist das Verhältnis zwischen politischen und ökonomischen Rational in diesen Abhängigkeiten, dann sieht man, dass sich das natürlich verschoben hat, also politische Fragestellungen sind hier in den Vordergrund getreten, aber man muss dazu sagen, augenblicklich verdient ja Russland trotz der rückgeführten Exporte, zum Beispiel im Gasbereich, immer noch blendend. Viel wird eben jetzt zu viel höheren Preisen abgenommen und deswegen ist es eben so, dass Russland hier immer noch massiv auch profitiert von den Exporten nach Europa.
Aber wenn Russland jetzt beispielsweise, das ist ja die Befürchtung der Bundesregierung, nach der Wartung, die heute begonnen hat, den Gashahn ganz zudrehen würde, beziehungsweise einfach nicht wieder aufdrehen würde, dann würde Russland ja auch nichts mehr verdienen. Und es ist ja eigentlich so, dadurch, dass das Gas über Pipelines fließt, kann es auch keinen alternativen Abnehmer auf einmal so aus dem Hut zaubern.
Ja, tatsächlich, das ist schwierig, weil durch die Bindung an die Pipelines ist es aufwendiger. Man kann natürlich auch hier andere Transportwege nutzen, also Flüssiggas in dem Beispiel. Aber das ist tatsächlich nicht so einfach. Die Projekte dauern länger. Es gibt ja auch Pipeline-Projekte zum Beispiel nach China. Nee, kurzfristig ist das sehr schwierig, tatsächlich auch mit der Lagerung. Aber es gibt natürlich nicht nur Gas, sondern wir sehen ja, dass eben die Ölmärkte global strukturiert sind, der Kohlemarkt global auch funktioniert und da gibt es große Abnahmen auch immer noch und deswegen fällt das nicht so stark jetzt ökonomisch auch ins Gewicht und man ist ja eben doch in der Gefahr, auch politisch dann eine andere Entscheidung zu treffen.
Also das heißt, das Abhängigkeitsverhältnis, das ist schon ungleichgewichtig zu Ungunsten Deutschlands, zu Ungunsten Europas.
Ja, augenblicklich ist das so. Wir haben da eben in der kurzen Frist, das sehen wir, die Notwendigkeit, alle Register zu ziehen, um Souveränität zu behalten. Wir haben das ja auch gemacht in den letzten Monaten, was jetzt den alternativen, dem alternativen Import angeht, die Beschaffung von Gas zum Beispiel aus anderen Quellen, aber auch von Kohle und von Öl. Was nicht gut geklappt hat bisher, ist die Nachfrage nach Gas zu drücken, und deswegen besteht eben diese Abhängigkeit auch von russischem Gas immer noch, und deswegen schauen wir bang auch in die Entwicklungen der nächsten Woche.
Mhm. Darauf kommen wir gleich zu sprechen, auf die Nachfrage nach russischem Gas, beziehungsweise die Frage, wie man Gas, wie man Energie einsparen kann am effektivsten. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei den Gaslieferungen. Jetzt wird ja die Siemens-Turbine trotz der Sanktionen doch wieder zurück nach Russland geliefert, aus Kanada, wahrscheinlich dann über Deutschland. Das wurde ja von Russland als Grund für die Gasdrosselung angegeben. Die Bundesregierung sagt, das ist ein vorgeschobener Grund, aber sei es drum. Rechnen Sie damit, dass Russland nach der Wartung wieder liefert?
Ja, es ist schwer zu sagen, aber wir sehen natürlich, dass seit letztem Jahr, eigentlich seit Mitte letzten Jahres, die Lieferungen von Gas über die verschiedenen Pipelines zurückgehen. Und wenn man mal historisch schaut, dann war es so, dass tatsächlich in Phasen, in denen Nord Stream gewartet wurde, auch Gas aus anderen Quellen immer das etwas aufgefangen hat. Wir haben, wie gesagt, ja vier große Pipeline-Routen aus Russland. Die sind aber mittlerweile alle schon praktisch leer. Und jetzt fällt auch noch Nord Stream aus. Und ob das wieder hochgefahren wird, da muss man schon, wenn man die Entwicklung der letzten Monate sich anschaut, stark dran zweifeln. Wie gesagt, diese Abhängigkeit ist auch nicht mehr so da, muss man ganz einfach sagen.
Was ist denn das realistischste Szenario aus Ihrer Sicht für den Winter, was die Liefermengen, was die Gasknappheit angeht?
Ja, das Szenario hängt natürlich auch davon ab, wie wir uns selbst weiter wappnen. Also es geht ja jetzt darum, viel Gas zu beschaffen. Also das heißt, tatsächlich die Flüssiggaslieferungen so stark wie möglich weiter auszubauen. Wenn es darum geht, dass man tatsächlich aus Russland kein Gas mehr bekommt, dann wird es auch darum gehen, wirklich europaweit zu denken, wie können wir die LNG-Terminals bestmöglich auslasten, welche anderen Bezugsoptionen haben wir über Pipelines, aber auch dann, wie transportieren wir eigentlich das Gas innerhalb Europas. Das ist ja dann so, dass wir wahrscheinlich auch viel stärker von West nach Ost das Gas transportieren müssen. Also sind da überhaupt die Infrastrukturvoraussetzungen gegeben. Also das müssen wir alles klären. Wir müssen die Speicher vollkriegen dann mit dem Gas, was wir kaufen, und wir müssen dringend den Gaskonsum nach unten bekommen, denn alle Rechnungen zeigen uns, dass wenn wir jetzt wenig oder gar kein Gas mehr aus Russland bekommen, dass wir dann sehr stark davon abhängig sein werden, wie die Witterung im Winter ist. Kriegen wir einen milden Winter, kriegen wir einen strengen Winter, und das kann nicht der Ausgangspunkt sein, und dazu brauchen wir eben eine viel stärkere Reduktion der Energienachfrage.
Okay, ist angekommen. Also es gibt zwei Punkte. Einmal Reduktion des Verbrauchs, das wäre die Nachfrageseite, und die Angebotsseite gleichzeitig jenseits von Russland erhöhen. Was hat da die Bundesregierung bisher gut gemacht? Was hat sie nicht so gut gemacht? Wo ist noch Luft nach oben?
Ja, also ich glaube, auf der Angebotsseite hat man viel getan tatsächlich. Also man hat ja die Unternehmen, das zeige ich ja, diese Verträge massiv unterstützt, jetzt auch hier neue Quellen zu erschließen. Das sind eben insbesondere die, die noch Verträge offen hatten, also sich eben noch nicht langfristig gebunden hatten auf bestimmte Länder, wie zum Beispiel die USA. Aber man hat ja auch Gespräche mit anderen Anbietern geführt, Norwegen, man hat mit den Niederlanden gesprochen, man hat mit Katar gesprochen. Also da hat sich einiges bewegt, und man war viel erfolgreicher, Ersatz zu finden für russisches Gas. Und das hat vielleicht dann etwas dazu geführt, dass man gehofft hat, man kann das Gas ersetzen. Und man muss vielleicht nicht so einschneidende Maßnahmen auf der Angebotsseite auch machen, weil man, wenn der Gashahn von russischer Seite weiter offen bleibt, über den Winter kommen würde. Aber wir sehen eben, das kann man nicht nicht voraussetzen. Das sehen wir in den anderen Pipelines, das sehen wir gerade mit eben Nord Stream 1. Und deswegen ist dieser andere Bereich eben so wichtig, nämlich die Nachfragereduktion. Mhm. Und da hat man nicht so viel gemacht in der Zeit, wie man es eigentlich hätte machen müssen.
Aber Robert Habeck hat ja vor einigen Wochen die Deutschen zum Energiesparen aufgerufen, zum Gassparen aufgerufen. Na, dann gab es diese Überschrift Kalt duschen gegen Putin und ähnliches. Also insofern hat die Bundesregierung doch im Prinzip schon die Alarmglocken geläutet. Hätte sie das noch früher tun müssen? Hätte sie das schon im Prinzip am 24. Februar schon tun müssen, oder?
Ja, da hätte man es tun müssen. Man hat ja da ganz drastische Beispiele auch aufgeführt, was alles sein kann, wenn das russische Gas abgestellt wird. Aber der Nachsatz war immer, und deswegen können wir das nicht machen und bleiben dabei und lassen dann das russische Gas in 2 oder 3 Jahren ausschleichen. Damit hat man den Eindruck aus meiner Sicht erweckt, dass man da irgendwie schon durchkommen würde. Ja. Und zwar sowohl die Unternehmen als auch die Haushalte. So richtig, die Alarmglocke wurde nicht geläutet.
Verstehe ich. Das ist jetzt ganz interessant, weil Sie auch Ökonomen sind. Es gab ja Ökonomen, die sehr lautstark im März schon für den kompletten Gasboykott Europas, also in die andere Richtung, geworben haben, dass die gesagt haben, es wäre eigentlich richtig, jetzt sofort aus Russlands Gas aufzusteigen, proaktiv sozusagen. Das könnten wir als Wirtschaft schon schaukeln. Wäre das fahrlässig gewesen, weil wir sehen jetzt ja gerade, wie schwierig es ist, oder wäre das möglicherweise gut gewesen, weil dann hätte man im Prinzip schon, naja, im März die Situation so gehabt, wie wir sie jetzt schlimmstenfalls befürchten, und Deutschland hätte sich möglicherweise schon darauf eingestellt und auch die Menschen.
Ja, also ich war ja einer der Autoren dieser Studie, habe mich aber nicht öffentlich tatsächlich für einen Boykott auf europäischer Seite ausgesprochen, weil ich denke, das ist eine politische Entscheidung. Was man aber sehen muss, ist, das hätte natürlich die Dringlichkeit der Lage sofort verdeutlicht, mit einer Vorlaufzeit von 7 Monaten etwas tun zu müssen und eben keine anderen Optionen mehr zu haben, als tatsächlich zu schauen, wo kriegen wir anders Gas her als aus Russland und wie können wir die Nachfrage drastisch senken. Und ich glaube, das war auch die Intention der Kollegen, die gesagt haben, diese Zwischenzeit, die muss eben gut genutzt werden. Und wir sehen, wir sind jetzt 4 Monate weiter. Die Thesen und die Themen, die wir heute besprechen, die habe ich auch schon im März vorgebracht, aber das ist weitgehend verhalten.
Das heißt, bei wem sehen Sie denn das größte Einsparpotenzial? Bei der Industrie oder sind es tatsächlich wir Bürgerinnen und Bürger, die jetzt wirklich was tun können? Heizung runterdrehen, die Frage stellt sich nicht gerade, aber kalt duschen, beziehungsweise weniger duschen, kürzer duschen, all diese Sachen, das kann man ja jetzt ja auch schon machen.
Ja, sowohl als auch. Also ich denke, beide müssen etwas tun. Wir wissen ökonomisch, dass es tatsächlich am teuersten ist, wenn in der Industrie tiefe Einschnitte im Gasverbrauch stattfinden. In der Stromerzeugung ist es günstiger und am günstigsten ist es eigentlich beim Haushalt, weil das häufig dann auch einfach Einschnitte sind im Wohlbefinden, die aber ganz gut eigentlich machbar sind.
Heizung ein bisschen Problem, weiter runter trotzdem.
Das wäre die Heizung, das wäre die Dusche, die verschiedenen Energieeffizienzeinsparungen, die ja diskutiert werden. Die werden natürlich auch durch die hohen Preise gerade angeregt. Also wir sehen ja.
Müsste das nicht reichen? Also ich habe jetzt zum Beispiel, der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft hat eine Worst-Case-Prognose veröffentlicht, wonach die Mehrkosten für Energie bei einem 4-Personen-Haushalt bis zu 5.000 Euro schlimmstenfalls im Jahr betragen könnten. Ja. Ist das nicht Anreiz für jeden genug? Also für mich schon.
Das sollte Anreiz für jeden tatsächlich sein. Man muss aber dazu sagen, diese Preisentwicklung, die läuft ja etwas der tatsächlichen Entwicklung hinterher. Das heißt, dieser Worst Case, der tritt erst in 1 oder 2 Jahren auf. Das heißt, was wir jetzt machen muss, ist, das den Leuten wirklich zu kommunizieren, und das versucht natürlich auch Politik zu kommunizieren, aber man sieht es eben nicht physisch auf der Rechnung augenblicklich. Und das ist unser großes Problem. Die Unternehmen sehen es etwas besser. Also wie gesagt, wir haben beobachtet, dass in diesem Jahr die Verbräuche in der Industrie schon über 10% gesunken sind, die Verbräuche bei den Haushalten etwa 6%. Das sind diese Preise, die jetzt schon angekommen sind. Ein Großteil, der ist aber noch im Machen, das heißt, der kommt erst in den nächsten 1 bis 2 Jahren.
Wenn Sie sagen 10% Industrie, 6% Haushalte, wie viel müssten wir denn runter?
Da gibt es unterschiedliche Berechnungen. Das hängt auch so etwas davon ab natürlich. Ich sag mal, wie gut, ich habe ja gesagt, man muss das europäisch angehen. Also es kann auch eine europäisch differenzierte Notwendigkeit sein, in Abhängigkeit von den entsprechenden Speichern, die man lokal hat, von den Pipeline-Verbindungen, die da sind, um die verschiedenen Regionen mit Gas zu versorgen. Es gibt Rechnungen, die sagen, man muss bis zu 30% mindern, also irgendwo in der Größenordnung zwischen 15% und 30%. Das heißt, da sind wir noch nicht und da werden wir auch wahrscheinlich mit den reinen Preisänderungen, so wie ich es gerade beschrieben habe, nicht hinkommen.
Das heißt, es braucht doch Anreize. Wo Robert Habeck sagt, kriegst du nicht Alter, sagen sie, kriegst du doch Alter. Solltest du doch kriegen.
Also ich glaube, das wäre sinnvoll. Wir sind ja jetzt in einer Notsituation und ökonomisch ist das nicht das Sauberste, sowas zu machen. Aber wir sehen eben, dass die Leute diese Voraussicht nicht haben, dass diese Preisveränderungen in der Zukunft kommen. Und wir sehen, dass wir eben gegen eine Wand laufen, wenn wir eben jetzt in den Winter gehen und dann tatsächlich physische Knappheiten befürchten müssen. Deswegen alles, was jetzt Anreize zieht, das ist wichtig. Die Bundesregierung hat ja gerade beschlossen, das für den Industriebereich zu machen, mit Ausschreibungen, mit einem Auktionsmodell zum Gassparen. Das will man aber erst Ende des Sommers installieren. Das ist wiederum zu spät, denn jede Kilowattstunde, die jetzt eingespart wird, die hilft uns ja, den Speicher zu füllen und besser in den Winter zu gehen.
Wobei Robert Habeck sagt, es wird gerade in Rekordzeit das nachgeholt, was 10 Jahre lang von den Vorgängerregierungen versäumt wurde. Muss man der Bundesregierung nicht zugutehalten, dass da jetzt einfach gerade sehr viel gleichzeitig angeschoben wird und dass auch so ein Auktionsmodell, was ja wahnsinnig kompliziert ist, auch nicht von heute auf morgen stehen kann?
Also ich glaube, also ich mache der Bundesregierung überhaupt keine Vorwürfe, sondern wir sind ja vor einer ganz historischen Aufgabe, wo eigentlich ein großes Bündel von Maßnahmen jetzt angestoßen wurde und sehr, sehr viele auch sehr sinnvolle Sachen gemacht wurden. Aber es reicht wahrscheinlich noch nicht aus. Und das ist eben die Aussage, trotzdem man so viel gemacht hat, auf der Seite fehlt noch etwas. Und zwar sowohl bei den Unternehmen, das muss früher kommen, als auch bei den Haushalten. Und zwar nicht nur im Sinne einer Strafe, ihr seht die hohen Preise, sondern man wird wahrscheinlich am besten einen Anreiz geben müssen, eine Prämie, wenn man hier Energie einspart.
Und das Effektivste ist tatsächlich Heizung einfach runterdrehen und kalt duschen tatsächlich.
Genau, für den Winter ist es sicher die Heizung, sich da zu schauen, wie kann man hydraulischen Abgleich, Heizungstemperatur runterfahren, also all die Maßnahmen, die hier auch diskutiert werden. Für die Sommer sollte man sich eben überlegen, welche Energieeinsparungen können wir denn noch machen im Haus, wo gibt es vielleicht noch Effizienzen bei den smarten Thermostaten, bei den effizienteren Endgeräten und so weiter, die uns helfen können. Das kann man jetzt auch schon machen und sich im Endeffekt für den Winter wappnen. Und bei den Unternehmen gibt es auch ein sehr großes Einsparpotenzial tatsächlich, was genutzt werden kann. Das alles allerdings auch sehr schmerzhaft teilweise, weil das bedeutet zum Beispiel, dass man auch in der energieintensiven Industrie etwas die Produktion zurücknehmen wird. Wir sehen das ja, dass ein großer Teil dieser Energieeinsparungen, die augenblicklich stattfinden.
Wie viele kritische Winter werden wir überstehen müssen, wenn wir uns jetzt tatsächlich auf einen langen Krieg auch einstellen und die Situation so bleibt mit Russland?
Ja. Also wir werden uns sicher auf 2 schwierige Winter einstellen müssen. Das ist der kommende und der nächste Winter, denn nach allem, was wir jetzt vermuten, gehen wir eben auch mit einer ganz schwierigen Situation aus dem nächsten Winter heraus und haben dann natürlich auch große Herausforderungen, wenn es dann in den Winter 2023 geht. Das Gute ist, es sind viele Dinge angeschoben worden, etwa im Bereich des erneuerbaren Ausbaus, bei der Effizienz. Die werden dann so Schritt für Schritt zum Tragen kommen, aber auch da wird es noch Bedarf geben zum Nachschärfen, also etwa im Gebäudebereich, wo die Energieeffizienz ein ganz großes Thema ist, noch offen ist und wo wir dann auch diese 2 Jahre, die wir dann jetzt noch mit kurzfristigen Maßnahmen wahrscheinlich gebunden sind, nutzen müssen, um uns danach in eine gute Position zu bringen.
Könnte uns nicht doch eine AKW-Laufzeitverlängerung helfen? Möglicherweise nicht für diesen Winter, Stichwort Brennstäbe, aber dann mit neuen Brennstäben möglicherweise für den nächsten Winter.
Ja, also wenn man das machen möchte, dann sollte man das angehen. Alles, was wir jetzt wissen, ist, dass die Kosten-Nutzen-Relation dazu eigentlich eher ungünstig ist. Das heißt, selbst wenn man jetzt sagt, wir schaffen es zwar nicht für diesen Winter, sondern wir schaffen es erst für den nächsten Winter, wird man eben auch erst schauen müssen, kann man dann das auch einigermaßen kostengünstig darstellen. Wir haben ja viele, wir sehen es gerade in Frankreich, riesige Kosten für die Ertüchtigung der Kraftwerke, um die auch tatsächlich wieder fit zu machen. Also lohnt sich das, aber prüfen sollte man das natürlich, wie auch in der mittleren Frist das ausschaut. Aber wie gesagt, die Kosten-Nutzen-Relation muss schon stimmen.
Letzte Frage, weil sie immer wieder neu aufploppt jetzt neuerdings. Was ist mit Fracking in Deutschland?
Ja, Fracking, da ist ein bisschen das ähnliche Thema. Kurzfristig wird das sehr schwierig werden. Das kann man sich jetzt augenblicklich gar nicht vorstellen. Die rechtliche Situation ist ja, dass das alles ausgeschlossen ist. Das heißt, das kurzfristig umzudrehen, da würde ich denken, dass die Zeit, die wir jetzt gerade besprochen haben, 2 Jahre überhaupt nicht ausreicht. Wenn man dann in 3 oder 4 Jahren so ein Fracking-Projekt tatsächlich in den Markt bringen könnte, dann wäre das schon sehr überraschend. Und ich sage mal, Lösungen, die uns jetzt in der langen Frist was bringen, sind natürlich schwierig, weil aus dem Gas wollen wir eigentlich rausgehen und jetzt dann tatsächlich schon überlegen, was kommt nach der Gasnutzung, und das muss dann eigentlich der grüne Wasserstoff sein und nicht das unkonventionell gefütterte Erdgas.
Das war mal ein Rundumschlag. Professor Andreas Löschel, vielen Dank.
Mein herzlichen Dank.
Der Grenzübergang Bab el-Hawa von der Türkei nach Nordsyrien ist der einzige Korridor, der Millionen Menschen in der Region Idlib mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt. Oder muss man sagen, versorgte. Russland hat gestern sein Veto im UN-Sicherheitsrat gegen weitere Hilfslieferungen eingelegt. Unser Korrespondent für die Region, Thilo Spanel, hat am Wochenende über die Lage dort berichtet und jetzt ist er in der Leitung. Hallo Thilo.
Hallo Philipp.
Thilo, was kannst du uns über die Menschen in Idlib erzählen? Wie ist die Lage dort?
Zum Glück ist aktuell Sommer. Das heißt, es ist, regnet nicht und es friert auch nicht, weil ansonsten wären die vielen Geflüchteten gerade sehr schlecht dran, denn sie leben, etwa 2 Millionen Geflüchtete leben an der Grenze. Die sind davon betroffen, über das, was wir jetzt sprechen, über die Hilfslieferungen, die von der UN kommen. Und die leben oft in Zelten, die sehr notdürftig eingerichtet sind. Es gibt keinen Strom, es gibt kein fließend Wasser. Und die Menschen sind davon abhängig, dass ihnen eben Hilfe geliefert wird. Und das sind 2 Millionen. Man muss sich mal vorstellen, das ist etwa die Größe der Hansestadt Hamburg. Und wenn da auf einmal keine Lebensmittel mehr hinkommen würden oder alles nur hingebracht werden könnte, dann wäre die Situation da sehr schwierig.
Also mit anderen Worten, das ist deren Lebensader, diese Hilfstransporte. Die Region ist absolut darauf angewiesen.
Genau, also es gibt noch, man muss dazu sagen, es gibt auch private, also zivile NGOs, die da auch noch hinfahren, zum Beispiel die Welthungerhilfe, und da auch Medikamente und Lebensmittel hinliefern. Aber die UN nimmt einen Löwenanteil, übernimmt die an Hilfslieferungen. Und private Organisationen könnten das jetzt gar nicht stemmen, wenn das auf lange Sicht wegfallen würde.
Also jetzt das endgültige Veto Russlands im UN-Sicherheitsrat gegen weitere Hilfslieferungen. Heißt das, ab jetzt fahren da schon keine Hilfstransporte mehr? Oder gibt es noch irgendwie eine Übergangsfrist?
Nee, also am Sonntag, da ist diese Resolution ausgelaufen und seitdem darf die UN eben keine Hilfslieferungen mehr über den Grenzübergang schicken. Das heißt aber nicht, dass jetzt sofort keine Hilfe mehr da ist. Man hat sich natürlich darauf vorbereitet, hat man mir zumindest im Interview erzählt. 2-3 Monate hat man da einen Puffer, aber dann sind die Lager leer und dann ist alles aufgebraucht. Ja, deswegen hofft man jetzt darauf, dass man sich so schnell wie möglich entscheidet.
Mhm. Welche Konsequenzen würde das haben, wenn es jetzt tatsächlich der Puffer noch da ist und dann ist Schluss?
Na, ganz arg gesprochen. Auf der einen Seite, also entweder würden ganz viele Menschen dann nichts mehr zu essen bekommen, keine Medikamente mehr bekommen. Es geht ja nicht nur um Aspirin oder sowas. Es geht ja zum Beispiel auch um Krebsmedikamente, also Dinge, die man wirklich dringend zum Überleben braucht. Und die kommen dann alle nicht mehr über die Grenze. Und die Alternative wäre eben, dass private, zivile Hilfsorganisationen übernehmen diese Hilfslieferungen. Ich habe da mit jemandem von der Welthungerhilfe drüber gesprochen, die meinte, wir müssten dann sehr, sehr aufstocken. Mindestens 50% mehr an Lieferungen müssten wir übernehmen. damit das klappt. Das wäre erstens sehr chaotisch, wenn das jetzt so Polter-die-Polter gehen würde. Und es wäre auch schwierig zu finanzieren. Vor allem fehlen denen nämlich die Mittel. Da müsste richtig viel an Geld mehr kommen, damit die das überhaupt stemmen könnten. Und da wissen sie auch aktuell nicht, woher das dann überhaupt kommen sollte.
Da stellt sich natürlich jetzt die ganz große Frage, warum hat Russland das Veto eingelegt?
Ja, die Frage kann man sich bei vielen Dingen, glaube ich, stellen, die Russland macht. Warum macht Russland das eine oder das andere? Vor allem offiziell ist es eben so, dass Russland ist Verbündeter des Assad-Regimes und Assad hat eben über diese Region in Nordsyrien keine Kontrolle. Und offiziell ist es eben so, dass man möchte, dass die Integrität des syrischen Staates nicht zu sehr eingeschränkt wird, dass Assad eben mehr Autorität auch da oben bekommt. Und deswegen möchte man nicht, dass diese Resolution jetzt auf ein Jahr verlängert wird, sondern Russland hat vorgeschlagen, sie nur um ein halbes Jahr, 6 Monate zu verlängern.
Und was spricht dagegen, das dann erstmal so zu machen, zumindest um Zeit zu gewinnen?
Also viele westliche Staaten, die eben sich diesem Vorschlag nicht angeschlossen haben und auch viele Expertinnen vermuten, dass das dann noch viel problematischer werden könnte, weil wenn wir mal 6 Monate weiterrechnen, dann haben wir Winter, genau, dann ist es kalt, dann regnet es da richtig viel und da schneit es auch mal. Und wenn dann die Hilfe wegbleibt, dann ist es eben noch viel schwieriger, sowas auszuhalten und eben dann nochmal weiter zu verhandeln. Deswegen versucht man das eben jetzt auf ein Jahr zu verlängern und sich nicht auf 6 Monate runterhandeln zu lassen.
Dass dann sozusagen einfach der Druck so groß wird und man dann einfach Russland nachgibt, einfach weil man nicht möchte, dass Menschen direkt sterben. Russland, ich habe das so verstanden, möchte ja, dass dann die Hilfe über Damaskus direkt organisiert wird, richtig? Also über Assad?
Genau, das wäre sowohl Russland als eben auch natürlich Assad am allerliebsten. Ja. Aber Experten und Expertinnen vermuten, und das ist auch meine persönliche Vermutung, dass Assad natürlich dann die Hilfsgüter missbrauchen würde und eben die Leute bevorzugen würde, die ihm wohlgesonnen sind. Und die Leute, die gegen ihn sind, die würden dann keine Hilfsgüter mehr bekommen. Und die Leute, die dort in Nordsyrien sitzen, und das sind eben 4 Millionen Menschen, 2 davon sind abhängig von dieser UN-Hilfe, diese 4 Millionen Menschen, die dort oben leben, die sind ja eben vor Assad geflüchtet. Die sind dahin an die syrisch-türkische Grenze geflüchtet, weil die Truppen von Assad in ihre Dörfer gekommen sind, weil sie ihr Leben zerstört haben. Deswegen sitzen sie dort oben schon seit Jahren fest und die glauben auch nicht daran, dass ihnen dieser Machthaber irgendwie helfen würde oder ihnen diese Hilfsgüter in irgendeiner Form weiterleiten würde.
Thilo, das klingt ja so ein bisschen nach ähnlicher Kriegsführung fast wie in der Ukraine. Stichwort Hunger soll als Waffe eingesetzt werden. Kann man so weit gehen?
So weit kann man schon gehen. Das ist total zynisch, also dass man das überhaupt als Mittel nimmt. Vor allem, weil es ja auch so ist, dass die Menschen, die da oben sind, wirklich überhaupt nichts damit zu tun hat, was Russland an Interessen überall auf der Welt irgendwie verbreiten möchte. Aber Russland versucht eben diesen Hebel zu nutzen, so zynisch es auch sei, um seine Position im Nahen und Mittleren Osten zu festigen und zu sagen, hier, wir sind ein entscheidender Spieler in diesen ganzen Verhandlungen und man muss auf unser Wort Rücksicht nehmen. Und wenn man das nicht tut, dann leiden eben diese Menschen darunter. Und das ist Russland in dem Fall, ich sag's mal etwas böse, aber wahrscheinlich auch egal.
Was heißt das für den weiteren Fortgang dieser Geschichte, der Situation auch der Menschen dort in der Region Idlib?
Also ich glaube, dass jetzt erstmal am Mittwoch ist es ja so, dass nochmal verhandelt wird beim UN-Sicherheitsrat und dann wird man sich eben nochmal diskutieren, ob das jetzt die 6 Monate sind oder die 12 oder es gab auch schon einen Vorschlag, dass man sich vielleicht auf 9 Monate einigt. In irgendeiner Form wird man sich auf jeden Fall meiner Meinung nach in den nächsten Tagen, vielleicht auch Wochen, aber man wird auf jeden Fall sich auf irgendetwas einigen. Das Zynische ist eben nur, dass man dort mit den Menschen spielt, dass dort Geflüchtete, die sowieso schon nichts haben, die in Baracken leben, die in kleinen Zelten leben, die kein fließend Wasser haben, die keinen Strom haben, die wirklich alles verloren haben, dass man mit deren Menschenleben jetzt schachert, um irgendwelche geopolitischen Sachen herauszuhandeln. Und das ist das Traurige. Ich hoffe, dass man da schnell zu einer Einigung kommt und dass die Menschen dort angemessen versorgt werden können.
Thilo, danke dir für die Erläuterung.
Sehr gerne, Philipp.
Das war's für heute. dertag@deutschlandfunk.de ist unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben wollen. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.